ARD. Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Ich bin Birte Sönnigsen und diese Woche ist Jens Baas zu Gast. Er ist der Chef, der Vorstandsvorsitzende der Techniker-Krankenkasse. Das ist die mitgliederstärkste Krankenkasse in Deutschland. Herr Baas, herzlich willkommen.
Hallo Frau Sönnigsen.
Jetzt vertreten Sie rund 12 Millionen Versicherte bei der TK.
Korrekt.
Und wie sind Sie selbst versichert?
Ich bin selber privat versichert, was ein klassisches Zeichen dafür ist, dass Ärzte keine Ahnung von System haben. Weil als junger Arzt, du hast dein Studium fertig, kommt in dem Fall der MLP-Vertreter, gibt aber auch andere, zu dir und sagt, du kriegst diesen schönen Anatomieatlas hier, den du sonst dir gar nicht leisten könntest. Und außerdem ist privatversichert sein viel billiger, unterschreib bitte hier. Und da du keine Ahnung hast, unterschreibst du direkt. Und seit der Sekunde bin ich da drin und kann, wie viele, viele andere Privatversicherte auch, halt auch nicht wieder raus. Das heißt, wir haben die perverse Situation, ich bin Vorstand der größten Krankenversicherung in Deutschland und kann nicht in meiner eigenen Krankenversicherung mir versichern.
Sollte sich das ändern? Sollte das durchlässiger werden, die Systeme?
Ich glaube, es sollte nicht durchlässiger werden. Wir sollten die Frage stellen, ob das System überhaupt richtig ist. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich überlegen, macht so ein System aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung Sinn? Und meine Antwort ist ganz klar, nein, sie macht keinen Sinn, sondern eigentlich braucht man immer ein System, was aus einer Versicherung besteht, die für alle da ist. Und wer dann ein Einbettzimmer versichern möchte oder sich bei Müller-Mohlfahrt sein Knie spiegeln möchte oder sowas, der kann sich ja zusatzversichern noch. So ein System wäre deutlich besser. Diese Trennung ist was sehr Artifizielles in Deutschland, gibt es fast nirgends in der Welt und führt an vielen Ecken zu Problemen.
Viel Konkretes hat die schwarz-rote Bundesregierung ja bisher nicht vorgelegt, wie die Zukunft der Finanzen der Krankenkassen aussehen soll. Aber genau das, was Sie da beschreiben, das hat sie eigentlich ausgeschlossen. Eine Form von Bürgerversicherung oder dass sich die private Krankenversicherung und die gesetzliche in irgendeiner Form annähern. Aus Ihrer Sicht also ein Fehler?
Ja, halte ich für einen großen Fehler, aus mehreren Gründen. Der Grund Nummer eins ist, und das ist ein Grund, der vielleicht den einen oder anderen überraschen wird, mir geht es gar nicht um Gerechtigkeit, weil ich finde immer, wenn jemand viel Geld hat, wird er in jedem System sagen, dann will ich eben ein besonders schönes Krankenzimmer haben, das ist doch gar nicht schlimm. Aber wir haben zwei große Probleme. Das Problem Nummer eins ist, auch die Ärzte richten sich in ihrer Verteilung dann natürlich nach der Verteilung der Patienten. Das heißt, wir haben heute zum Beispiel eine der größten Orthopädendichten am Starnberger See. Nicht, weil man da so gefährlich lebt und sich ständig was bricht, sondern weil da eben viele Privatpatienten sind. Die Ärzte richten sich heute, und das kann ich verstehen, würde ich auch so machen, wenn ich eine Praxis aufmachen würde, natürlich danach, wo sie hohe Einkünfte erzielen können. Und das ist oft eher da, wo viele Privatpatienten sind und nicht danach, wo viele Patienten sind. Das heißt, diese Spaltung von privat und gesetzlich führt dazu, dass man die Ärzte nicht da hat, wo die Patienten sind, sondern da hat, wo die reichen Patienten sind. Und das ist ein großes Problem. Und das zweite große Problem, viele Menschen merken erst im Alter, wie teuer ihre private Krankenversicherung ist. Denn durchschnittliche Renten natürlich Höhen sind heute überschaubar hoch, auch bei Patienten, die vorher privat versichert sind. Und wenn ich eine Rente zwischen, sage ich mal, 2.000, 3.000, auch 4.000 Euro habe, dann aber um die 1.000 Euro für meine private Krankenversicherung bezahlen muss, dann kann das im Extremfall mehr als die Hälfte meiner Renteneinnahmen ausmachen. Und dann komme ich nicht wieder raus. Das heißt, wir haben zunehmend Menschen, und ich kriege selber sehr viele Schreiben von Versicherten, die sagen, kann ich bitte wieder in TK zurück, ich kann mir die private nicht mehr leisten. Dann kann ich immer nur sagen, tut mir leid, es gibt die Möglichkeit nicht, du kannst nicht wieder raus.
An Großbaustellen und Problemen mangelt es ja nicht im Gesundheitswesen. Lassen Sie uns mal auf ein ganz großes schauen, nämlich diese riesige finanzielle Lücke, ja, die bei den gesetzlichen Krankenkassen klafft. Von Jahr zu Jahr wird die größer. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Allein im nächsten Jahr könnten je nach Schätzung zwischen 12 und 15 Milliarden Euro fehlen. Ja. Für die folgenden Jahre sieht die Lücke dann noch größer aus. Warum ist das so? Können Sie einfach nicht mit Geld umgehen?
Ja, wir ist gut. Die Frage ist, wer geht denn mit dem Geld um? Und wir geben das Geld ja nicht aus, sondern in der Tat die Leistungserbringer sind die, die die Kosten sozusagen verursachen. Die Antwort auf Ihre Frage ist aber im Prinzip erstmal eine ganz einfache. Die Antwort ist nämlich, die Ausgaben steigen stimmig deutlich stärker als die Einnahmen. Das ist wie überall im Leben. Wenn das sozusagen ist, habe ich ein Finanzierungsproblem. Und das haben wir sehr lange in der gesetzlichen Krankenversicherung. Jetzt wird oft gesagt, ist doch klar, dass die Ausgaben steigen, weil die Menschen werden ja auch älter und der medizinische Fortschritt etc. Das stimmt. Man muss aber wirklich auf die anderen Seite anschauen. Unsere Einnahmen steigen im Schnitt jedes Jahr über 5%. Liegt daran, dass manchmal mehr Menschen krankenversichert sind, liegt daran, dass die Löhne steigen. Also die Einnahmen steigen um 5%. Das heißt, wir könnten jedes Jahr um 5% auch die Ausgaben steigern, den Ärzten mehr bezahlen, den Krankenhäusern mehr bezahlen, der Arzneimittelindustrie mehr bezahlen, aber halt nur 5%. Die Realität ist aber, zum Beispiel die Kosten der Krankenhäuser sind im letzten Jahr um etwa 10% gestiegen. Die Kosten der Ärzte sind im letzten Jahr um etwa 7% gestiegen. Die Kosten von Arzneimitteln sind im letzten Jahr um etwa 6% gestiegen. Und wenn Krankenhäuser, der größte Kostenblock, eben um 10% steigt, die Einnahmen auf der anderen Seite aber nur um 5%, dann versteht jeder, das kann nicht aufgehen. Das heißt, dann müssen die Einnahmen erhöht werden. Das bedeutet, der Beitragssatz steigt. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass der völlig falsche Ansatz ist, zu sagen, dann müssen wir eben die Einnahmen erhöhen oder anders gesagt, den Menschen noch mehr Geld abnehmen. Wir haben genug Geld. Was wir machen müssen, ist, wir müssen überlegen, wie wir die Ausgaben senken können. Und da ist die Politik leider oft sehr schnell dabei zu sagen, dann sollen ja Leute mehr zahlen. Das ist ja egal, dann haben wir das Geld ja wieder.
Lassen Sie uns das mal Schritt für Schritt durchgehen, die verschiedenen Stellschrauben, an denen man politisch auch drehen kann. Wenn wir uns drei große Stellschrauben angucken, Sie haben die ja schon angetextet. Eine wäre, man gibt weniger Geld aus. Die zweite ist, man nimmt mehr Geld ein. Oder die dritte aus meiner Sicht, das viele Geld, was da ist, man verteilt das in irgendeiner Form anders. Sie haben ja schon gesagt, weniger Geld ausgeben, das wäre aus Ihrer Sicht ein Ansatzpunkt, den Sie gut finden. Könnte das denn nicht auch bedeuten, dass Sie in Zukunft Leistungen nicht mehr übernehmen können, die Sie als Krankenkasse bisher zahlen?
Das glaube ich nicht, weil das Schöne am Gesundheitssystem ist, dass wir im Moment so viel Verschwendung haben, dass man jede Menge Verschwendung rausnehmen kann und damit Geld sparen kann.
Was denn zum Beispiel?
Gar nicht erst daran sparen muss, dass man Sachen nicht mehr bezahlt. Mal ein ganz konkretes Beispiel. Wir machen extrem viele Eingriffe in Krankenhäusern, die man nicht in Krankenhäusern machen muss oder überhaupt nicht machen muss. Wir haben viel zu viele Krankenhausbetten in Deutschland im internationalen Vergleich. Wenn ich jetzt also Krankenhausdirektor bin, dann muss ich dafür sorgen, dass meine Betten belegt werden. Das bedeutet faktisch, ich sorge dafür, dass Operationen im Krankenhaus gemacht werden, die man auch ambulant machen könnte, die überall im Rest der Welt ambulant gemacht werden, bei uns dann eben nur im Krankenhaus. Oder sogar, dass Menschen operiert werden, die gar nicht operiert werden müssen. Wir haben uns bei der TK mal angeschaut, das Thema Rückenoperation. Jetzt aus der Sicht eines Chirurgen kann ich nur sagen, macht eine Rückenoperation viel Spaß. Aus Sicht eines Patienten kann ich nur sagen, macht das bitte nur, wenn es wirklich notwendig ist. Wir haben deswegen mal bei Patienten, die von ihren Ärzten die Indikation bekommen haben, lasst euch am Rücken operieren, gesagt, wir bieten euch eine Zweitmeinung in einer großen, renommierten Klinik, nicht irgendwie bei uns, sondern irgendwie bei Spezialisten für Rücken. Und da kam raus, bei 90% der Patienten, wo der Arzt gesagt hat, lass dich operieren, hat der Fachmann nachher gesagt, nee, lass dich nicht gleich operieren. 90%. Jetzt hat natürlich der Facharzt auch nicht immer recht, da könnte sein, dass er sich auch geirrt hat, aber lass uns sagen, der hat sich nur zur Hälfte geirrt, dann wären immer noch die Hälfte der Patienten unnötig operiert worden. Und da spielt natürlich das Thema Geld eine gewisse Rolle. Wir haben viel mehr Prothesen als fast jedes andere Land. Das heißt, wir machen Dinge, weil sie gehen und bezahlt werden und das ist auch nicht gut für den Patienten. Also deswegen halte ich es immer für eine Scheindiskussion, sofort darauf abzuzielen, dann muss man den Patienten irgendwas streichen, dann soll er keine Zahnbehandlung mehr bekommen. Das halte ich für wirklich unseriös. Ich finde, wir sollten erstmal uns unterhalten, wo kann ich unnötige Sachen, die den Patienten sogar schaden, aus der Versorgung rausnehmen.
Wenn wir beim Thema Geld sparen sind, dann gucken wir doch auch mal auf die Krankenkassen selbst. Unter dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist, gibt es ja auch immer den Vorschlag, sowas wie homöopathische Behandlungen einfach zu streichen und da zumindest mal ein bisschen was einzusparen. Jetzt ist es so, dass die TK ihre Krankenkasse ja auch zum Teil homöopathische Behandlungen übernimmt. Können Sie da nicht einfach sparen?
Ja, also heute sind es wettbewerbliche Mittel, die ausgesprochen im Gesetz explizit drinstehen, dass die Krankenkassen sowas bezahlen können und im Rahmen des Wettbewerbs auch bezahlen damit. Wenn die Politik sowas streichen würde, würde ich damit relativ entspannt umgehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn wir keine Homöopathie bezahlen dürften, dann würden wir keine Homöopathie bezahlen. Damit würde die Welt sicher nicht zusammenbrechen. Das Problem ist nur, es spart keinerlei Geld. Um in Größenordnung zu geben, das ist bei uns ein einstelliger Millionenbetrag. Mein Gesamtvolumen sind 60 Milliarden. Das kann man kaum in Promille ausrechnen, wie wenig das ist. Also es wäre ein Symbol, aber wenn die Politik dieses Symbol machen kann, wird sie in mir da keinen Widerstand erfahren.
Anderer Vorschlag wäre, auf die Verwaltungskosten beispielsweise der Krankenkassen zu schauen. Da sagen viele ja auch, braucht es denn überhaupt diese ganzen Krankenkassen, die wir haben? Anfang des Jahres gab es noch 93 Kassen in Deutschland. Damit deutlich weniger, wenn wir es vergleichen mit dem Jahr 2000. Da waren es noch 420 Kassen. Also es sind schon deutlich weniger geworden. Sind es immer noch zu viele?
Also meine persönliche Antwort ist ja, ich glaube, es sind zu viele. Aber wie viele man braucht, ist meiner Ansicht nach eine Sache des Marktes. Und das ist ja genau das, was Sie auch gerade gesagt haben. Der Markt hat gesagt, wir brauchen keine 400, es reichen auch 90. Und vielleicht sagt der Markt auch, wir brauchen 50. Ich persönlich glaube, wenn ich mich versichern will, hätte ich gerne so 20 zur Auswahl. Wenn ich 20 zur Auswahl haben möchte, dann braucht man vielleicht 40, weil manche sind ja regional nur geöffnet oder für bestimmte Betriebe. Das heißt, ich glaube, man braucht keine 90. Aber ob man die braucht oder ob man die nicht braucht, sollte nicht die Politik bestimmen, sondern der Markt.
Dann lassen Sie uns hier mal einen Strich drunter machen unter den Block, wo man aus Ihrer Sicht Geld im System sparen könnte. Jetzt gibt es ja in der politischen Diskussion aber auch den Blick darauf, wo könnte man denn vielleicht mehr Geld einnehmen. In den letzten Jahren haben wir gesehen, es wurde einfach der Zusatzbeitrag immer weiter erhöht und damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer immer weiter belastet. Jetzt sagt die Bundesregierung, das will sie nicht mehr. Sie will nicht, dass diese Beiträge immer weiter steigen. Erstmal aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Ziel, nehme ich an.
Ein absolut ein sinnvolles Ziel. Das Problem ist nur, ist das Wollen und das Handeln dort kongruent? Und das sehe ich im Moment leider nicht an jeder Ecke.
Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, der Vorschlag stand ja auch schon im Raum, na gut, dann lassen wir doch einfach die besser Verdienenden auch einfach noch ein bisschen mehr zahlen. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
Das ist keine gute Idee. Klingt auf den ersten Blick ja total überzeugend, dass man sagt, ja, dann müssen die halt mehr bezahlen. Also es geht um die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, also die Grenze bis zu dem Punkt, dass Einkommen für die Krankenversicherung zur Berechnung zur Verfügung gestellt wird.
Jetzt, das liegt ungefähr bei 5.800 Euro im Monat, ne?
Genau, das heißt, wenn einer, sag ich mal, in der Größenordnung 60.000 bis 70.000 Euro verdient, wenn er noch mehr ist, dann ist es nicht mehr, wird es nicht mehr vorangezogen zur Berechnung des Krankenkassenbeitrags. Klingt also erstmal total einleuchtend. Jetzt müssen wir überlegen, was das bedeutet. Nehmen wir mal ein Beispiel eines Selbstständigen, der 70.000, 80.000 Euro verdient. Der ist an heute schon im Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung. Also er zahlt zwischen 12 und 1.300 Euro, so in der Größenordnung, im Monat, alleine, ohne Arbeitgeberbeitrag. Das heißt, er zahlt 13.000, 14.000 Euro im Jahr, alleine heute schon für die Krankenversicherung. Wenn wir jetzt sagen, wir erhöhen das noch immer weiter, dann vertreiben wir Menschen aus der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung. Weil ich dann natürlich sage, okay, ich zahle also als junger Selbstständiger 1.300 Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der privaten zahle ich zu dem Zeitpunkt jung und gesund vielleicht 300 Euro. Also einen wesentlich, wesentlich geringeren Betrag. Das heißt, wenn wir das jetzt noch unattraktiver machen, dann habe ich die große Sorge, dass wir auslösen, dass genau diese Menschen die GKV verlassen und die PKV gehen.
Also Beitragsbemessungsgrenze erhöhen finden Sie nicht sinnvoll, nehme ich mit. Die SPD spielt ja mit der Idee, so eine Art Gesundheitsabgabe einzuführen, also dass neben Löhnen und Gehältern auch Mieteinnahmen oder Kapitaleinkünfte berücksichtigt werden sollen. Ist das aus Ihrer Sicht eine Alternative?
Nein, das Problem ist immer das Gleiche. Wir haben genug Geld im System. Es ärgert mich extrem, dass die Politik immer nur darauf aufzielt, den Leuten noch mehr Geld abzunehmen. Wir sollten den Leuten nicht mehr Geld abnehmen.
Dann lassen Sie uns noch auf den dritten Punkt schauen, den ich aufgemacht habe. Also wir haben gesprochen, wo lässt sich vielleicht Geld sparen oder auch nicht? Wo lässt sich mehr Geld einnehmen oder auch besser nicht? Dritter Punkt, das Geld anders verteilen. Weil wenn wir uns nochmal angucken, Deutschland gibt ja tatsächlich so viel Geld für seine Gesundheitsversorgung aus wie kaum ein anderes Land auf der Welt. Und wenn wir dann die Qualitätsrankings uns angucken, dann sind wir da nicht auf den Spitzenplätzen. Also geben wir das Geld an der falschen Stelle aus?
Ja, das ist teilweise so. Ich mache mir ein schönes Beispiel, was man es ganz gut sehen kann. Thema Krankenhaus. Wir stellen fest, dass wir eben sehr, sehr viele Krankenhäuser haben, auch sehr viele Krankenhausbetten, was dazu führt, dass Dinge an Stellen gemacht werden, wo sie nicht gemacht werden sollten. Das heißt, Krankenhäuser machen Operationen, Eingriffe, für die sie eigentlich nicht hinreichend qualifiziert sind.
Aber genau da sollte doch die Krankenhausreform ansetzen und genau das ändern. Jetzt war ja gerade die Reform der Reform wieder im Bundestag. Das Ganze muss noch in den Bundesrat. Das heißt, dieses Problem, was Sie da beschreiben, was die Krankenhausreform lösen sollte, löst sie gar nicht am Ende?
Das ist genau das Problem. Das Krankenhausreform sollte dieses Problem lösen und die Reform der Reform, die jetzt auf großen Druck der Bundesländer gekommen ist, nimmt das in weiten Teilen wieder zurück und verzögert das ganz lange. Das heißt, die Krankenhäuser bekommen jetzt 6 Jahre mehr Zeit, bestimmte Voraussetzungen vorzuhalten. Das heißt, 6 Jahre lang werden Patienten weiter in irgendwelche Kliniken gehen, die nicht hinreichend qualifiziert sind, Eingriffe zu machen. Es ist wirklich ein Thema, was ich der Bundesregierung auch vorwerfe, hier so stark eingeknickt zu sein vor den Interessen der Länder. Und da muss man ganz klar sagen, da geht es um die ganz banale Interesse zu sagen, wenn ich als Landrat mein lokales Krankenhaus schließen muss, ist eine Katastrophe. Und da wird auf dem Rücken der Patienten, auf der Gesundheit der Patienten Lokalpolitik betrieben. Das ist wirklich ein Problem und ich finde es sehr traurig, dass die Krankenhausreform dort an der Ecke so eingeknickt ist.
Das heißt, Sie hätten sie lieber gar nicht gehabt?
Ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo man überlegen muss, ob es dann besser wäre, gar keine zu machen, wenn man natürlich die nächsten 10 Jahre sagen wird, jetzt hatten wir doch gerade eine. Ich war eigentlich ein großer Fan der ursprünglichen Krankenhausreform. Ich finde, da waren viele gute Ansätze drin. Jetzt ist sie wirklich an so einem Punkt, wo man kritisch überlegen muss, ist es überhaupt noch sinnvoll oder nicht.
Jetzt haben Sie gerade beschrieben, welche Kräfte, welcher Druck auch auf die Bundespolitik wirkt. Wenn wir uns jetzt angucken, was da bei einer Reform passieren muss, um die Finanzen der Krankenkassen auf bessere Beine zu stellen, dann werden da am Ende vielleicht Dinge bei rauskommen, die ganz vielen Menschen im Gesundheitswesen, aber auch vielen Menschen im Land wahrscheinlich nicht gefallen werden. Wie erleben Sie gerade die Bundesregierung, die Gesundheitsministerin. Glauben Sie, dass sie da die Kraft hat, wirklich diese schmerzhaften Reformen, die da warten können, auch wirklich umzusetzen?
Na, ich glaube, man muss erst mal fairerweise sagen, es ist ein wirklich schwieriger Job, Bundesgesundheitsministerin oder Minister zu sein. Weil natürlich jeder seine eigenen Interessen damit verteidigt, dass er nicht sagt, ich will mehr Geld oder ich will selber, dass es mir besser geht, sondern jeder sagt, es geht ja um den Patienten. Das ist für Politiker schwierig. Und deswegen muss ich erst mal sagen, hat Frau Waken wirklich meine größte Hochachtung vor der Aufgabe, die jetzt vor ihr steht. Sie muss nämlich im nächsten Jahr, Sie hatten die Zahl vorhin genannt, eine Größenordnung von etwa 14 Milliarden Euro einsparen. Und zwar nicht langfristig mit irgendwas, sondern schon im nächsten Jahr. Und das kann nur funktionieren, indem wirklich schmerzhafte Einschritte in allen Sektoren passieren. Bei den Leistungserbringern, bei der Pharmaindustrie, bei den Krankenkassen. Also überall wird es Einschnitte geben und jeder wird schreien und wird sagen, das ist aber eine Sauerei und jetzt werden die Patienten nicht mehr gut versorgt.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Zu Gast ist heute der Chef der Techniker-Krankenkasse, Jens Baas. Herr Baas, lassen Sie uns noch in einen anderen Bereich gucken, auch was, wo viele Ihrer Versicherten wahrscheinlich auch unzufrieden sind im Gesundheitssystem. Nämlich viele, wenn wir uns Umfragen angucken, beklagen ja, dass sie unglaublich lange aus ihrer Sicht auf Termine warten müssen, auf Facharzttermine. Aus Sicht des Kassenchefs, ist das wirklich ein Problem? Warten die Versicherten zu lange auf Termine oder ist das eher so ein Gefühl der Menschen?
Also ich fange jetzt mal an aus Sicht des sozusagen international tätigen Beraters, der viele andere Systeme kennt. Im Vergleich mit vielen anderen Gesundheitssystemen sind die Wartezeiten bei uns sehr kurz. Jetzt aber aus Sicht des Kassenchefs sind unsere Wartezeiten definitiv manchmal zu lang. Und zwar vor allen Dingen die Wartezeiten auf Fachärzte. Und dann vor allem auch wieder im Vergleich mit einem Privatpatienten. Wenn ich als Kassenpatient höre, mein Nachbar kriegt seinen MRT-Termin morgen und ich muss irgendwie 4 Wochen warten, dann sage ich nicht, 4 Wochen ist international kurz, sondern sage ich, Moment, aber der hat es morgen bekommen und ich muss 4 Wochen warten. Also die Wartezeiten sind schon relativ lang. Das liegt unter anderem daran, dass wir sehr viele Arztbesuche in Deutschland haben. Patienten besuchen bei uns durchschnittlich, je nachdem, welche Statistik man anschaut, mehr als 10-mal im Jahr die Ärzte. Das ist deutlich mehr als im Ausland. Und deswegen ist das ein Thema, wo wir uns überlegen müssen, wie können wir denn ein System aufstellen, was dafür sorgt, dass die Menschen zum richtigen Zeitpunkt zum richtigen Arzt kommen und dann auch zeitnah einen Termin bekommen. Und das ist ein sogenanntes Primärarztsystem, was
genau,
gerade
was die
Diskussion ist.
Was die Bundesregierung sich ja vorgenommen hat, das einzuführen, also Primärversorgungsmodell, ganz vereinfacht gesagt, sollen Versicherte in der Regel erstmal Kontakt mit ihrem Hausarzt, ihrer Hausärztin aufnehmen oder einer anderen Stelle und sollen dann von dort an Fachärzte überwiesen werden.
Genau.
Ist das eine sinnvolle Sache aus Ihrer Sicht? Kann das so ein Gamechanger sein, um diese Wartezeiten wirklich spürbar zu verkürzen?
Ja, das kann es absolut, wenn es richtig ausgestaltet wird. Das Problem ist, erstmal ist es nur ein Schlagwort. Was heißt Primärversorgungssystem? Im Prinzip das, was Sie gerade beschrieben haben, aber kann man ja ganz unterschiedlich ausgestalten. Und von der Ausgestaltung hängt viel ab. Wenn man es so ausgestellt, dass man sagt, ich muss jetzt wegen jeder Kleinigkeit erstmal zum Hausarzt, dann wird es das Problem erstmal verschärfen, weil so viele Hausärzte haben wir ja gar nicht. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich sage, ich brauche eine neue Brille, erstmal zum Hausarzt gehen muss, der mir sagt, ah ja, für eine Brille, da bräuchten Sie am besten einen Augenarzt. Das ist natürlich unsinnig. Sondern ich brauche ein System, was dafür sorgt, dass an allen Stellen Entlastung einstellt. Und deswegen plädieren wir sehr stark dafür und sind da auch mittlerweile in der Politik auf relativ offene Ohren gestoßen, dass wir ein System haben, was vor dem Hausarzt noch eine Ersteinschätzung hat.
Und wo bekomme ich diese Ersteinschätzung dann, wenn nicht bei meinem Hausarzt?
An ganz unterschiedlichen Stellen. Es muss ein digitales System sein, die gibt es auch international, also was nach bestimmten Symptomen sagt, was sind denn die Behandlungsvorschläge. Und dieses System könnte dann laufen, bei der 116-117. Das heißt, wenn ich da anrufe, dann ist da ein Mensch am Apparat, der mir bestimmte Fragen stellt. Im Hintergrund läuft aber dieses System, wo dann eine Empfehlung gibt. Es könnte laufen über eine App, das heißt über die App der Krankenkasse, wo ich meine Symptome eingeben kann und dann kommt die Empfehlung. Es könnte laufen in der Notaufnahme. Das heißt, ich bin in der Notaufnahme am Tresen und sage, ich bin hier und habe folgende Probleme. Dann kann der Notaufnahmemitarbeiterin oder Mitarbeiter dieses System nutzen und sagen, machen Sie das oder das. Es kann gelaufen am Tresen der Arztpraxis. Also überall an analogen und digitalen Kontaktpunkten. Wichtig ist nur, dass es überall das Gleiche ist, damit ich nicht, wenn ich sozusagen den einen Kanal benutze, den Zugang bekomme und den anderen nicht. Und dann kann so ein System in der Tat dafür sorgen, dass zum einen die Versorgung besser wird, aber auch die Termine schneller werden.
Jetzt ist es was Seltenes mit Blick auf dieses Primärversorgungssystem, dass erstmal viele Player im Gesundheitswesen sagen, eigentlich ist das eine gute Idee, da wird es aber wahrscheinlich noch sehr viele Diskussionen erstens um die Details geben, wie immer, und zweitens, Sie haben es ja auch schon angesprochen, also Apps, die das vielleicht machen, Digitalisierung, Systeme, die umgestellt gestellt werden. Das klingt jetzt erstmal nicht so danach, als würde das nächstes über oder überübernächstes Jahr kommen und schon gar nicht irgendwie dieses Problem schnell lösen.
Ich glaube schon, wenn wir einen Fehler nicht machen, um das nämlich zu deutsch zu machen. Was meine ich damit? Wenn wir glauben, wir wollen ein System haben, was die exotischste Krankheit mit 100%iger Sicherheit als Ferndiagnose erkennen kann, dann dauert es noch die nächsten 100 Jahre, weil das nie funktionieren wird. Wenn wir aber sagen, wir überlegen uns mal, was sind denn die 5 bis 10 häufigsten Gründe, wegen denen Leute zum Arzt gehen? Es ist ja nicht so, dass es tausende Krankheiten sind, sondern es sind die 3 Krankheiten, also Muskuloskeletalerkrankungen, Erkältungskrankheiten, psychische Erkrankungen, sind die 3 Hauptgründe für Krankschreibung. Wenn ich da schon mal einen ersten Filter vorsetzen könnte, habe ich damit schon mal sehr viel erreicht. Also wir brauchen kein perfektes System, sondern wir brauchen eins, um zu starten. Und wir haben gerade eine sogenannte Notfallreform, wo es darum geht, wie werden Patienten in einem Notfall gesteuert. Da könnte man sowas wunderbar starten. Das heißt, da hätte man einen kleinen Punkt, wo man sagen könnte, da fangen wir mit so einem System an, dann überträgt man es vielleicht auf die 116, 117 und zwar nicht als perfektes System, sondern nur da, wo man sagen kann, deine Erkältungssymptome, da musst du nicht gleich zum Arzt, warte mal 2 Tage, dann gehen die wieder weg.
Mehr Pragmatismus wagen.
Nicht die perfekteste Lösung suchen, die nie kommt, sondern eine Lösung, die gut ist und die man gleich einsetzen kann und dann von da aus weiterentwickeln.
Jetzt lassen Sie uns noch auf etwas gucken, von dem ich mir vorstellen kann, dass Sie ein bisschen verzweifeln lässt, weil Sie sich selbst als jemand beschreiben, der gerne Gadgets ausprobiert und viele Apps hat. Da müssen Sie doch am deutschen Gesundheitswesen als jemand, der so digital affin ist, verzweifeln.
Ich verzweifle nicht, weil ich auch jemand bin, der Herausforderungen liebt. Und das ist wirklich eine riesengroße Herausforderung, weil in der Tat der Digitalisierungsgrad unseres Systems noch zu wünschen übrig lässt. Ich bin, um auch mal was Positives zu sagen, schon aber auch positiv überrascht, wie schneller zum Beispiel so eine Einführung eines elektronischen Rezeptes gelungen ist. Das geht immer so ein bisschen unter als Erfolg, aber es ist eigentlich der größte Prozess, den wir im Gesundheitssystem haben, diese ganzen Papierrezepte. Und den hat man relativ reibungsfrei in einer relativ kurzen Zeit auf elektronisch umgestellt. Und heute sind es fast nur noch elektronische Verschreibungen. Also es gelingt schon, wenn man es auch macht. Das Thema elektronische Patientenakte, Thema, was vielleicht deutlich länger dauert und schwieriger ist, aber auch da haben wir jetzt zumindest eine. Absolut, ja, und auch viele Milliarden. Also, weil wir es auch da wieder versucht haben, deutsch zu machen. Wir versuchen immer alles gleich perfekt zu machen, dann dauert es eben 10 bis 15 Jahre und ist übrigens immer noch nicht perfekt.
Und was muss bei der elektronischen Patientenakte denn besser werden aus Ihrer Sicht?
Die Nutzbarkeit muss deutlich steigen. Also wir haben ein ganz großes Problem damit, wenn ich sie zum ersten Mal benutzen möchte als Versicherter, ist es wirklich richtig aufwendig. Also ich kann jeden verstehen, der dort verzweifelt und sagt, was ist das denn für ein Scheiß, bis ich das endlich benutzen darf. Bei meiner Bank ist doch viel einfacher, da muss ich mich auch identifizieren. Das zweite Problem ist, es muss auch für die Ärzte einfach sein. Es darf eigentlich für die Ärzte überhaupt gar keinen Mehraufwand machen, das zu benutzen, sondern wenn ich sowieso dokumentiere in meiner Praxissoftware, dann muss es automatisch auch in der Patientenakte gehen. Und dann müssen wir natürlich perspektivisch dahin kommen, dass viele Systeme auch an die Inhalte der Patientenakte angeschlossen sind. Das heißt, auch die Arztsoftware muss eben, und zwar ohne, dass der Arzt Arbeit hat, zum Beispiel eine gewisse Synopse aus diesen Daten, also eine Zusammenfassung aus den Daten einer Patientenakte dem Arzt dann zur Verfügung stellen, sodass der eine Arbeitserleichterung hat und nicht mehr Arbeit. Und im Moment an vielen Ecken ist es noch so kompliziert, dass es eher mehr Arbeit macht, dass für die Versicherten kompliziert ist, reinzuschauen. Also es muss einfacher werden für die Leistungserbringer und für die Versicherten.
Jetzt ist es so, dass viele der elektronischen Patientenakte nicht widersprochen haben, also haben eine EPA, aber viele beklagen eben, wie Sie es schon angedeutet haben, dass es zu kompliziert ist, sich zu registrieren, dass der Nutzen gar nicht so groß ist. Ja. Können Sie sagen, wie viele Ihrer Versicherten denn aktiv diese elektronische Patientenakte nutzen?
Können wir, weil wir sie in der Tat immer genau monitoren. Wir sind jetzt etwa bei 1 Million aktiver Nutzer. Wie gesagt, wir haben ungefähr 10 Millionen sozusagen, die sie haben. Es ist wirklich spannend. Es ist spannend, alleine schon reinzuschauen und zu sehen, was steht denn dort drin. Wenn Sie in der TK versichert sind, sehen Sie zum Beispiel auch, was sind denn die Kosten einer Behandlung gewesen, die der Arzt dort abgerechnet hat. Also ich halte es wirklich für, ich sag mal, fast fahrlässig, nicht in seine Akte reinzukommen. Kämpfen Sie sich einmal durch, dann ist der erste Mehrwert da, wenn ich selber reinschauen kann. Ich sage, aha, guck mal, das hat mein Arzt irgendwie bei mir diagnostiziert. Auf einmal weiß ich, dass ich nicht diese kleinen roten Tabletten nehme, sondern ich weiß den Handelsnamen und die Dosierung. Das heißt, der Mehrwert erschließt sich erst, wenn ich es aktiv benutze. Und deswegen ganz, ganz dringender Appell, registrieren Sie sich wirklich so, dass Sie es benutzen können und dann schauen Sie auch rein in Ihre Akte.
Herr Baas, ich würde gern zum Schluss mit Ihnen noch mal kurz in die Glaskugel schauen, ein bisschen in die Zukunft. Ende des Jahres, wenn Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge erhöhen müssen, ihre Haushalte aufstellen, dann sind sie per Gesetz dazu verpflichtet, ihre Versicherten per Brief darüber zu informieren, sollten sie eben diesen Zusatzbeitrag erhöhen. Was glauben Sie, haben Versicherte, viele Versicherte Ende des Jahres wieder, wie in den letzten Jahren, solche Briefe im Briefkasten?
Das wird extrem davon abhängen, was wir vorhin besprochen haben. Schafft es Frau Wagen, schafft es die Politik mit Maßnahmen, diese 12-Milliarden-Lücke, 14-Milliarden-Lücke zum Ende des Jahres zu schließen? Und da sind wir beide, glaube ich, in unserer Glaskugel so, dass wir es nicht wirklich vorhersehen können. Ich drücke ganz fest die Daumen, weil meiner Ansicht nach die Belastungsgrenze für Versicherte schon längst erreicht ist. Wir können nicht jedes Jahr weiter erhöhen. Wir sind an einer Schmerzgrenze und deswegen hoffe ich, dass jedem dieser Brief erspart wird.
Und wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen würden, was glauben Sie, wie Sie dann aufs Gesundheitswesen schauen? Glauben Sie, dass da große Reformen zumindest angestoßen wurden?
Es gibt gerade eine Kommission aus Wissenschaftlern im Gesundheitsministerium. Die werden Ende dieses Monats ihre Pläne einer Reform vorstellen. Ich bin sehr optimistisch, dass dort vernünftige Sachen rauskommen werden. Das sind alles renommierte Wissenschaftler, die man auch kennt, die gute Ideen haben. Und die Frage wird dann sein, hat die Politik die Kraft, das durchzusetzen? Und da eine Prognose zu wagen, ist genauso schwierig, wie hat sie die Kraft, unmittelbar wirkende Dinge durchzusetzen. Das können wir uns gerne dann nächstes Jahr unterhalten. Und ich drücke der Politik die Daumen, dass sie diese Kraft hat.
Herr Baas, dann machen wir das doch einfach und verabreden uns dann nochmal. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, seid ihr mittendrin. Von Montag bis Freitag hört ihr eine neue Folge. Wir tauchen ab zu den zentralen Hintergründen aktueller Nachrichten und spannenden Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle Themen und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.